90 Minuten FM.
Mit 37 Jahren hat Roman Wallner diese Woche seine Karriere beendet. Der Stürmer, der zuletzt beim SV Grödig in der Regionalliga gespielt hat, hat sich sehr lange Zeit genommen und in einem ausführlichen 90 Minuten FM Interview mit Chefredakteur Michael Fiala über seine Karriere-Highlights, 4 Jahre mit nur 8 Toren und seine persönliche Zukunft gesprochen. Viel Spaß beim Durchhören.
Gleich zu Beginn, Roman, danke, dass du dir die Zeit nimmst und einen Tag, nachdem du deinen Rücktritt bekannt gegeben hast, wollen wir sozusagen gleich mit der typischen Rainer Pariasek-Fangfrage anfangen. Wie geht's dir jetzt eigentlich einen Tag danach, nachdem du das bekannt gegeben hast?
Na, mir geht's eigentlich sehr gut. Also es war jetzt nicht, also ich kann sagen, vielleicht habe ich das Glück gehabt, das habe ich schon bei ein paar Interviews gesagt, dass es nicht abrupt passiert. Es gibt ja viele Sportler, die haben Verletzungen, gewisse ja, Schicksalsschläge, das ist mir zum Glück ein Sport geblieben. Bei mir war es eher ein bisschen ein längerer Prozess. Ich habe es nach hinten raus eben durch den Gang zu Grödig ein bisschen hinauszögern können, weil ich eben auch noch sehr gern Fußball gespielt habe. Und ich bin jetzt, also nach außen hin könnte es oder wirkt es vielleicht eher plötzlich, aber ich habe schon länger im Kopf gehabt und für mich war jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt dafür. Persönlich. Es war jetzt nicht irgendwas ausschlaggebend, also jetzt irgendwas ein spezieller Grund ausschlaggebend, vielleicht ein bisschen schleichender Prozess. Und für mich war jetzt halt persönlich so, wie gesagt, dass jetzt der richtige Moment ist.
Wir haben das ja gestern auch auf unserer Website bekannt gegeben und die Zugriffe waren so enorm stark. Also wenn man den gesamten März betrachtet, war das sozusagen Platz 3. Nur quasi das Israel-Desaster vom ÖFB hat mehr Zugriffe generiert. Wie kannst du dir das erklären, dass du quasi noch immer so stark in Österreich polarisierst?
Das ist eine schwierige Frage. Einerseits ehrt mich das wirklich, also dass noch immer so viel Interesse besteht. Das ist eine große Ehre für mich, muss ich sagen. Boah, ich tue mir echt schwer, das zu beurteilen. Ich glaube, vielleicht als Außenstehender kann man das irgendwie besser einschätzen. Mhm. Könnte jetzt nicht sagen, wieso. Vielleicht meine ganze Fußballkarriere.
Die du ja, wenn man deine Fußballkarriere betrachtet, ja sehr viele österreichische Vereine
genau, ja,
gebracht hast. Du warst ja in Graz, in Wien, in Salzburg, in Linz, jetzt auch in Grödig zum Schluss. Also du hast quasi überall deine Fans sozusagen. Vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass du so viel Resonanz hervorrufst.
Könnte ein Grund sein. Ich muss sagen, bei den Vereinen, wo ich war, habe ich mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Ich bin mit dem Umfeld gut ausgekommen, mit den Fans gut ausgekommen. Also es hat eigentlich überall habe ich mich wohl gefühlt. Mhm.
Nachdem ich mir gestern angeschaut habe, dass dein Artikel so viel Zugriffe gehabt hat und nur knapp sozusagen hinter diesem Artikel zu unserer Israel-Analyse gelandet bist du eigentlich froh, dass du derzeit nicht mehr Thema im Nationalteam bist?
Dadurch, dass ich ja schon längere Zeit in dem Amateurbereich tätig bin, glaube ich, war es vermessen, dass ich überhaupt so einen Gedanken habe, dass da irgendwas sein könnte, wenn du auf das anspielst. Wie ich selber aktiv war, habe ich eigentlich nie einen schlechten Gedanken über das Nationalteam. War ja eigentlich immer sehr froh, dass ich dabei sein habe können, weil es auch immer eine gute Abwechslung war, weil du immer teilweise auch wieder, wenn du im Ausland warst, in die Heimat zurückgekommen bist, du hast alte Bekannte getroffen, alte Weggefährten, mit denen du früher mal zusammengespielt hast, oder speziell, was du nur aus dem Nationalteam kennst. Das Umfeld war eigentlich, war immer super, wo wir waren, die Lehrgänge, was wir gehabt haben, die Länderspiele, was wir gehabt haben. Also mir hat es eigentlich immer irrsinnig viel Spaß gemacht, im Nationalteam zu spielen. In der Zeit, wo ich gespielt habe, ist uns leider nie gelungen, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Vielleicht waren wir in dem Moment einfach nicht qualitativ und vielleicht mannschaftlich nicht so stark, wie es jetzt vor kurzem war, wo sie sich qualifiziert haben. Aber trotzdem war es für mich immer eine schöne Zeit und ich habe mich immer gefreut, dort spielen zu dürfen.
Mhm. Jetzt haben wir auch unsere User gestern natürlich damit konfrontiert, dass deine Teamkarriere, also deine Karriere zu Ende ist. Und da kam sozusagen auch mit ein bisschen Augenzwinkern, dass sozusagen jetzt Franco Foda, der auch laut über Konsequenzen nachdenkt, jetzt im Juni noch eine Alternative weniger im Sturm hat. Ich meine, der Marc Janko ist nicht so viel jünger als du, ne?
Der Marc ist, glaube ich, ein Jahr jünger wie. Ich glaube, der Marc ist 83, wenn mir das täuscht.
Aber das war natürlich mit den
Ja.
Augenzwinkern gemeint, aber
Na,
wenn
das weiß ich
ich
schon, aber
ja.
ich glaube, dadurch, dass jetzt das nicht so gut gerannt ist, denke ich auch, dass viele Leute gewisse Schadenfreude haben und in gewissen Situationen machen sie sich lustig. Das gehört natürlich auch zum Fußball dazu. Es ist so, wie wenn man jetzt hoch oben ist, wird man halt viel gelobt, viel gehypt. Und das ist halt die Kehrseite. Ich glaube, das kennt jeder Fußballer und das gehört. Ja, es gehört halt einfach dazu. Das ist ein Teil des Profilebens, mit dem muss man umgehen können. Und ich glaube, dass da immer wieder solche Scherze dann aufkommen. Bei Marc ist halt eine besondere Situation. Er hat jetzt, glaube ich, in der Schweiz nicht so viel gespielt. Man muss ihm Marc auch zugute halten, dass er wirklich für den österreichischen Fußball sehr viel geleistet hat. Er hat immer extrem viele Tore gemacht. Und ich schätze ihn so ein, dass er in solchen Spielen, egal, er 4 Tore ist er noch gut genug, das hat man auch gesehen, dass er die Chance gehabt hat. Da gegen Polen, vielleicht, ich bin dann doch ein Außenstehender, vielleicht hat man dann doch gemerkt, dass er da gewisserweise die Spielpraxis dann fehlt. Also ich habe den Ball schon drin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, das haben
Also
die 8 Millionen Teamchefs auch schon alle gesehen.
das sind einfach seine Situationen, die er normalerweise im Schloss macht. Aber vielleicht ist er da ein gewisser Druck, er will unbedingt beweisen, dass er es noch kann. Oder ein bisschen eine fehlende Spielpraxis. Und dann ist es leider nicht so gut gerannt.
Jetzt bist du ja selber Stürmer und wenn du jetzt sozusagen die Situation auch betrachtest, wir haben jetzt das Polen-Match, hast du kurz angesprochen, wir haben das Spiel gegen Israel gesehen. Hat Österreich ein Stürmerproblem? Wie schätzt du das ein, auch mit deiner Erfahrung?
Ja, das muss man sich ehrlich sagen, es ist nicht wirklich jemand da, so wie es, ich weiß nicht, früher war ja ein Polster und ein Kranke, die wirklich im Nationalteam regelmäßig getroffen haben. Also ich glaube, es ist schon eine Gabe von einem Stürmer, dass im Nationalteam auch funktioniert. Da gibt es ja auch wenige. Es gibt sehr, sehr viele gute Stürmer und es gibt wenige, die im Nationalteam auch funktionieren und da regelmäßig die Tore machen. Es ist auch im Nationalteam ist nicht schwierig. Weil du doch dann alle 2,5 Monate triffst die, dann ist wieder Pause, du bist im Prinzip immer wieder eine zusammengewürfelte Mannschaft. Und ich habe selber auch bei vielen Spielen gehabt, es ist auch nicht immer so leicht, im Nationalteam zu spielen und im Nationalteam gleich zu funktionieren. Weil eben die Spieler kommen alle von anderen Vereinen, du kannst eben in dem Lehrgang, in die 10 Tage kannst du im Prinzip ja nicht so viel trainieren, weil die Spieler kommen von der Meisterschaft zurück, die was von Anfang an gespielt haben, die können die ersten Tage nicht mehr machen wie regenerieren. Dann bist du eh schon Mitte der Woche, dann kommst du langsam zum Abschlusstraining. Also es ist nicht so einfach, dass die in der Zeit da die Automatismen, wie soll ich sagen, so einstudieren kannst. Was man natürlich von jedem Einzelnen verlangen kann, ist die Einstellung, dass er sich einhaut, dass er kämpft bis zum Schluss. Also das ist im Prinzip unabhängig von dem, ob du jetzt 1 Woche benannt bist, 1 Jahr benannt bist. Also von der Grundeinstellung, das glaube ich, kann man von jedem verlangen.
Aber da spricht eigentlich was an, was in den letzten Tagen jetzt oft kritisiert wurde. Wir haben das versucht auch ein bisschen anders zu sehen, aber wie siehst du das? Lag es an der Einstellung, also speziell wenn man jetzt vielleicht das Israel-Match anschaut, oder würdest du sagen, woran hat es da gescheitert?
Also ich grundsätzlich als Sportler bin der Meinung, dass es nie an der Einstellung liegt, weil jeder Spieler ist ehrgeizig, jeder Spieler will was erreichen, jeder Spieler, ich kenne keinen Spieler, der einer spielt und sagt, okay, heute, ja, heute taugt man nicht so oder heute gebe ich nicht 100%. Also das will ich keinen unterstellen und ich glaube, das tut auch keiner. Ich glaube, dass sie einen irrsinnigen Druck gehabt haben, weil das Polen-Match nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren hätte sollen. Das Resultat hat nicht passt. Teilweise hat es ganz gut funktioniert. Dann in Israel sind sie in Führung gegangen. Da war eigentlich alles angerichtet. Ich habe das Spiel auch gesehen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, nach der Führung, da kann nicht viel passieren. Ich glaube, dass es dann ein bisschen verschlafen haben, nachzusetzen. Sie haben ja irrsinnig viele Chancen gehabt. Und die Israelis haben durch das Tor, haben dann einfach eine breite Brust gekriegt. Die haben einen Spielfluss reingekriegt. Die haben die Zweikämpfe besser angenommen. Man hat auch gesehen in den Aktionen, in Arnautović haben sie nicht viel Platz gelassen, sie haben zu zweit attackiert, sind hart zugegangen und dann haben sie die Chancen was gehabt und haben sie eiskalt ausgenutzt. Also das eine Tor da, wo der ins Kreuzig reinschießt, ein super Tor, sind wir teilweise irrsinnig schnell und einfach noch vorgespielt, wo ich immer oft gedacht habe, dass die Österreicher eher ein bisschen wie Sie sagen, den komplizierteren Weg gegangen sind. Man muss auch irgendwie dazu sagen, wenn du dann 1-0 führst, du hast gegen Polen keine gute Partie, du hast den Druck von außen, alle erwarten, dass du die Gruppen anführst, dass die Gruppen gewinnst. Selber haben sie wahrscheinlich auch den Anspruch und dann kriegst du so ein Tor in einem ungünstigen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist mental, es ist schon ein Schockmoment und da haben sie sich halt leider nicht mehr gefangen und die Israelis haben dann immer im Laufe des Spiels immer mehr Selbstvertrauen gekriegt, immer mehr Spielfreude gekriegt und da ist halt dann schon schwierig, dass du irgendwie rauskommst.
Und das Polen-Match, hast du gesagt, hast du ja eh auch beobachtet.
Genau.
Also da war mein Eindruck, dass es jetzt, natürlich hätte der Marc Janko ihn reingemacht, dann hätte man zumindest unentschieden gehabt, aber sonst war mein Eindruck eher, es ging so nicht so sehr darum, dass wir jetzt so viele Chancen vergeben hätten, sondern eher, dass wir gar nicht so viele Chancen uns rausgespielt haben. Oder wie siehst du das?
Ich meine, die Polen an dem Tag, also ich habe die Polen auch nicht so verfolgt, waren jetzt im Prinzip auch nicht so übermächtig, also es wäre schon ein schlagbarer Gegner gewesen. Vielleicht, was man die letzten Spiele beobachten kann, auch bei den Spielen, um was es geht, sie haben natürlich in gewissen Situationen auch nicht das Spielglück, was du natürlich auch brauchst, dass du mal zum richtigen Zeitpunkt die Tore machst, wenn man jetzt die Qualifikation schaut, wo sie sich fürs Turnier qualifiziert haben, haben sie natürlich auch, waren zum richtigen Zeitpunkt da, haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, vielleicht auch so ähnlich wie Israel jetzt gegen Österreich, nur im umgekehrten Fall, also das Spielglück, der Spielfilm hat den Österreicher auch nicht gerade, reingespielt. Also, aber natürlich, ich glaube, dass man sich solche Situationen auch erarbeiten kann. Also dass man nicht immer nur darauf hoffen, immer hoffen brauchen, ja, es geht schon. Nach dem Ballmatch habe ich irgendwie auch nach den Interviews und nach dem Ganzen den Eindruck gehabt, ja, wir spielen wir so weiter, wenn wir so weiter spielen, dann geht es schon von selber.
War so irgendwie halt ein Druckschluss, ne? Im Nachhinein gesehen jetzt.
Genau, ja, weil jeder weiß, von selber geht nichts und mit nur ein bisschen mal rumspülen und wird man heutzutage gar nicht. Natürlich muss die Einstellung und der Kampf passen, die Bereitschaft und das Spielerische kommt dann ja automatisch schon selber wieder zurück. Vielleicht haben wir da irgendwie, ich will nicht sagen Überheblichkeit, aber vielleicht sind wir halt da so gewesen, dass man sich gedacht hat, es geht schon.
Um das Thema Nationalteam jetzt auch abzuschließen, wir wollen ja eigentlich auch über deine Karriere sprechen. Du hast die Trainingsarbeit im Nationalteam schon angesprochen, dass die anders ist als im Club. Du warst ja auch im Team. Was kann ein Teamtrainer bewirken im Vergleich jetzt zu einem Clubtrainer? Welche Möglichkeiten hat er überhaupt? Und welche hat er nicht?
Also ich bin der Meinung, allgemein ist beim Trainer ein Hauptpunkt ist einfach der soziale Umgang mit den Spielern. Weil im Prinzip als Trainer bist du ja wie ein Chef von einer Firma und wie du mit den Leuten umgehst, du hast doch einen großen Kader und kannst nur 11 spielen lassen, eine gewisse Anzahl von Spielern auf die Bank setzen und den Rest, der ist gar nicht dabei. Also du musst einmal mit den Spielern umgehen können. Du kannst das nicht allen recht machen, aber du musst das so fair wie möglich behandeln. Und im Nationalteam ist halt die Schwierigkeit noch dazu, weil du nicht so die Trainingsmöglichkeiten hast, plus du hast nicht die Zeit dafür. Also ich glaube, der psychologische Faktor von einem Trainer ist im Nationalteam noch größer wie in der Clubmannschaft, also im Clubfußball. Im Clubfußball hast du jeden Tag Training, du hast am Samstag das Match, am Mittwoch hast du das nächste Match, du kannst es sofort wieder ausbessern. Beim Nationalteam ist so, du hast eine schlechte Erfahrung, dann kannst du das nach dem Match nicht einmal aufarbeiten, weil wir dann die Interviews am Flughafen gesehen, du kannst das nicht aufarbeiten, weil viele Spieler fliegen von Israel schon zu den Vereinen zurück, du kannst das Spiel mit den Spielern nicht bereden und dann hast du mal 2,5 Monate Pause. Da ist das in den Köpfen schon wieder alles draußen, da hat sich das wieder beruhigt, da denkt man selber auch schon wieder anders drüber, also es ist auch schwierig, die Spiele so aufzuarbeiten, wie du das in einer Clubmannschaft machen kannst.
Die taktische oder die Systemarbeit, ist die, könnte man sagen, weniger wichtig oder noch umso wichtiger in dieser kurzen Zeit dann da den Spielern was vermitteln zu können oder geht das dann eh schwierig?
Nein, es ist schon sehr wichtig, aber es ist schwierig, weil du hast im Prinzip alle 2,5 Monate hast eine neue Mannschaft, weil jeder Spieler kommt von irgendwo her, die spielen ein anderes System, spielt vielleicht andere Position, hat andere Mitspieler um sich, im Club hat er die Mitspieler, die kennt er in- und auswendig, weil er mit denen jeden Tag trainiert. Ich glaube auch, dass es irrsinnig wichtig ist, dass die Spieler einmal gern zum Nationalteam kommen und dass sie sich wohlfühlen. Und Natürlich hat jeder Trainer sein taktisches Konzept, seine taktischen Ideen und die muss er halt in die 2 Tage der Mannschaft bestmöglichst vermitteln, dass das dann funktioniert. Du hast ja im Club hast ja, wie soll ich sagen, ich kann nicht zum Club hingehen und ich sage ich will unbedingt, keine Ahnung, ein 4-3-3 spielen und ich will das durchpressen, habe aber die Spieler nicht dafür. Ich muss mich da irgendwie anpassen, ich muss schauen, was für Spielermaterial habe ich und nach dem muss ich dann gehen. Und im Nationalteam ist es natürlich noch komplizierter, weil du hast ja vielleicht 2 Monate später hast dann 3-4 Spieler nicht zur Verfügung, da sind wieder welche verletzt, dann musst du alles umwerfen. Also es ist schon eine riesengroße Herausforderung für einen Trainer, im Nationalteam gut und erfolgreich zu arbeiten. Mhm. Aber andererseits ist ja Österreich nicht die einzige Nationalmannschaft, das Problem haben ja andere Länder und das funktioniert auch irgendwie. Also. Okay.
Verstehe. Kommen wir zu deiner Karriere. Ich habe mir gestern dann noch die Liste der Vereine, für die du gespielt hast, nochmal angesehen und muss ganz ehrlich sagen, einige habe ich schon wieder vergessen gehabt. Das waren doch einige. Wenn ich dich jetzt spontan frage, kannst du mir noch alle deine Vereine in der richtigen Reihenfolge aufzählen?
Ich war es alle noch. Also bei Sturm Graz habe ich begonnen. Dann bin ich nach Rapid gegangen. Dann war ich in Hannover. Dann bin ich nach Österreich zurück zu Admira. Dann war ich bei der Austria. Von der Austria Wien bin ich nach Schottland gegangen. Von Schottland nach Griechenland. Dann wieder zurück nach Österreich, nach Linz, zum LASK. Dann war ich eben bei Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, Innsburg und Krödig.
Ja, passt, Respekt.
Das habe ich mir alles gemerkt.
Nein,
das vergisst man nicht.
Ja. Wenn man sich deine Karrierestation nicht so dann ansieht, inklusive der Einsatzminuten und die Tore, die du erzielt hast, habe ich da irgendwie so ein bisschen 4 Phasen für mich ausgemacht. Ja. Also es war am Anfang der schnelle Aufstieg, bei Sturm angefangen dann gleich zu Rapid, dann irgendwie diese Phase von 2004 bis 2008, wo du eben, du hast jetzt die ganzen Vereine aufgezählt hast, da relativ viel Vereine in kurzer Zeit absolviert hast, und dann wieder zurück nach Österreich oder dann über Salzburg nach Leipzig, die 3. Phase irgendwie und dann die 4. Phase, mehr oder weniger der Ausklang deiner Karriere. Wenn wir jetzt über deine Phase bei Rapid sprechen, 42 Tore in 134 Spielen, wenn man das einem Rapid-Fan jetzt vorlegt, dann kriegt er wahrscheinlich, muss er wahrscheinlich zu weinen anfangen, weil derzeit bei Rapid alles andere selbstverständlich ist. Wie ist deine Phase bei Rapid, dieser schnelle Aufstieg, wenn du das nochmal zurückblickst, wie ist es dir da ergangen?
Im Prinzip, also ich in dem Kontext habe ich es noch nicht beobachtet, aber wenn man das jetzt so betrachtet, spricht es ja dann auch für die Karriere. Also bei Rapid muss man sagen, da war eine gewisse Konstanz noch da ist mir sehr gut gegangen. Vom Spielen her ist es gut gegangen, ich war im Nationalteam, ich habe Tore gemacht, das hat mir riesigen Spaß gemacht, da zu spielen. Und dann, wie du sagst, eben die 2. Phase, da ist nicht so gut gegangen. Ich glaube auch, dass jeder Spieler in seiner Karriere Phasen hat, wo es nicht so gut rennt. Und im heutigen Fußball ist meine Meinung, du als Fußballer willst du immer spielen. Und dann hast du dann eine schlechtere Phase, dann bist du beim Verein und dann musst du deine Entscheidung treffen. Zahlt es aus, dass du es abwartest, um wieder zu spielen, oder gehst du einen Nein weg und probierst das woanders, dass es dort vielleicht funktioniert. Und in der heutigen Zeit ist es halt eher leichter, dass du irgendwo hinkommst. Und in der Phase, was bei mir nicht so gut gegangen ist, habe ich halt den Weg gewählt, dass ich dort bei dem Verein keine Chance mehr gesehen habe und ich wollte einfach Fußball spielen und bin dann zum nächsten gegangen. Und dann, wie es wieder erfolgreich war, war dann ein bisschen mehr Konstante drin. Man sieht auch, wenn es dann wieder erfolgreich geht, dann kommst du auch wieder relativ schnell zum nächst größeren Verein.
Mhm. Und wenn man nochmal deine Phase bei Rapid anschaut, was hat dir damals das Gefühl gegeben, dass du dich da so gut entfalten konntest? Was waren da die Voraussetzungen?
Also ich war damals ziemlich jung, ich mir da eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Was für mich wichtig war, ich war ein Trainer gehabt, der auf mich gehalten hat. Ich meine, das ist im Fußball allgemein wichtig. Das hat es in anderen Phasen der Karriere, habe ich das nicht gehabt. Das gehört natürlich auch zum Sport dazu. Ich glaube, das ist ein Grundstein, um erfolgreich zu sein, dass du wirklich jemand hast, der auf die baut, auf die setzt und nicht beim ersten Mal, wenn es nicht funktioniert, gleich sagt, okay, der ist nichts und den braucht man nicht mehr. Und bei Rapid war es halt so, ich war dort also sehr willkommen, die Trainer wollten mich, die Trainer haben mir die Chance gegeben, der Verein ist hinter mir gestanden und dann hat das auch relativ gut funktioniert. Ich meine, ich bin auch mit einer Verletzung hingekommen, wo ich habe 6 Monate also den Kreuzbandriss gehabt und habe aber eigentlich relativ schnell mich da zurechtgefunden und bin dann zum Spielen gekommen. Vielleicht ist mit mir in der Phase auch zugute gekommen, weil ich einfach nicht viel überlegt habe. Ich habe mir eigentlich nie wirklich viel Gedanken gemacht.
Und war
In
das?
anderen Phasen, was nicht so gut geht, macht man sich natürlich mehr Gedanken, was natürlich logisch ist, was natürlich dann auch nicht von Vorteil ist.
Wenn wir nochmal zu Rapid zurückkommen, du hast auch mit Dejan Savicevic gemeinsam gespielt.
Genau.
Ist das für dich was Besonderes gewesen oder war das für dich halt ein Mitspieler wie andere? Oder auch wenn du deine weitere Karriere jetzt betrachtest, also zumindest damals habe ich in Österreich das Gefühl gehabt, da ist ein richtiger Weltstar in Wien oder in Österreich und bereichert die Liga. Wie hast du das damals erlebt?
Nein, es war eine Riesenehre. Also vom Sehen her oder auch vom Zusammenspielen her. Also ich glaube, mit viel besseren Fußballer kann man nicht zusammenspielen zu der Zeit. Also Ausnahmekönner, auch menschlich in Ordnung. Und ich kann mir halt eine Anekdote aus Kindheitstagen noch erinnern. Da haben wir, glaube ich, das Finale angeschaut, da wie AC Milan, wie sie da die Champions League gewonnen haben. Und mein Vater ist natürlich auch sportbegeistert und der sagt dazu im Halbspaß: Siehst, wenn du mit dem einmal zusammenspielen könntest, da könntest du viel Tore machen. Und irgendwie, wie es dazu verwischt, bist du dann gemeinsam mit dem bei Rapid nachher. Weil er war halt auch Fan von ihm, weil er so ein guter Fußballer war.
Aber es war ja damals insgesamt noch eine andere Zeit. Ich meine, da gibt es diese überlieferten Geschichten. Ich meine, da kannst du jetzt täglich selber dazu sagen, ob das auch so war oder weniger wahr ist. Da gibt es Geschichten, dass du jeden Tag zwei Salami-Pizzen gegessen hast oder eine und der Dejan Savicevic 3 Liter Cola getrunken hat. Ich meine, das ist ja heute eigentlich nicht mehr vorstellbar, oder? Wie ordnest du das ein?
Ich glaube, also gewisse Sachen werden auch oft übertrieben. Natürlich, als junger Spieler legt man nicht so extrem viel Wert, oder damals ist das auch nicht so vorgelebt worden oder vorgegeben worden, auf die Ernährung extrem zu schauen. Natürlich hat man als junger Spieler auf die Ernährung schon geschaut, aber nicht in dem Ausmaß, wie es heutzutage vorgelebt wird und wie du das auch lernst. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in der Jugend oder bis zu Zeiten, wo ich dann bei Rapid war, irgendjemand einmal erklärt hat, was du essen sollst. Dass du gewisse Sachen hast gewusst, Kohlenhydrate, Gemüse, Obst. Und natürlich hast du auch Tage gehabt, wo du einmal was Schlechteres gegessen hast. Ich meine, ich glaube, dass das heutzutage auch jeder hat, aber in dem Ausmaß, dass du dich so mit der Ernährung beschäftigst, das hat es damals eigentlich im Großen und Ganzen noch nicht gegeben. Also natürlich hat der hat auch Cola getrunken, aber jetzt so in dem Ausmaß, wie es dann nach außen kolportiert wird, war es nicht. Aber es war halt damals auch eine andere Lebensweise in dem Sinn.
Weil heute eigentlich
Weil
wäre
du
es
es ja auch nicht.
unvorstellbar, ne? Wenn ich habe
Nein,
mir
das geht
dann
nicht.
vorgestellt, dass du dann, wenn du jetzt auf Instagram wärst oder auf Facebook dann ein Foto machst, wo du mit dem Dejan gemeinsam Pizza und Cola isst und trinkst, also wäre eigentlich heute gar nicht mehr vorstellbar, ne?
Ich glaube, war das heutzutage die Spüler, ich meine, du kannst nicht nur immer, dass die Spüler auch Pizza essen werden und Cola trinken. Bin ich mir zu 100% sicher, dass sie es tun. Aber sie haben ja da gewisse Ernährungspläne, die das einhalten. Heutzutage ist ja schon viel vorgegeben. Und da bleibt ja auch nicht viel Spielraum. Ich glaube, dass in gewissen Situationen ja jedem Menschen zusteht, dass er mal etwas Schlechteres isst, weil es gehört ja auch in gewisser Weise zum Leben dazu. Aber es sollte keine Überhand nehmen. Ich meine, es hat zu der Zeit, wo das war, hat das ja auch keine Überhand genommen, weil jeder Profi war, jeder hat gewusst, du musst auf den Körper schauen. Das war klar. Aber dass es so extrem ist, wie heutzutage, wo wirklich auch bei den Top-Vereinen, wo man von der Früh bis spät das Essen vorgegeben ist, das hat sich in die Jahre, hat sich das schon gewandelt. Allgemein in der Gesellschaft, es wird immer ernährungsbewusster. Wenn ich denke, früher, wie ich als Kind war, bist selten drauf gekommen, dass man, wie soll ich sagen, Wasser trinkt, hat man halt die Säfte getrunken, das gegeben hat, das hat sich auch gewandelt. Wenn ich jetzt denke, meine Kleine, die wird gar nicht auf die Idee kommen, dass sie irgendeinen Saft trinkt. Die trinken von vornherein Wasser. Also da hat sich allgemein in der Gesellschaft einiges gedreht und man ist immer ernährungsbewusster und schaut mehr drauf. Also überhaupt ein Wandel. Und im Spitzensport auch, weil es wird alles immer enger, es wird alles immer schneller. Es sind einfach Kleinigkeiten, kleine Prozente, die das dann ausmachen, ob du spürst oder besser bist wie der andere. Und da gehört natürlich die Ernährung dazu. Es ist kein Hauptteil, aber das sind die kleinen Feinheiten, die es dann ausmachen.
Du warst ja 5 Jahre bei Rapid und bist dann nach Deutschland zu Hannover 96 gewechselt und das war irgendwie ein sozusagen das Ende der ersten erfolgreichen Phase für dich. Wenn du das jetzt rückblickend betrachtest, hast du Gründe für dich ausgemacht, warum es in Deutschland dann begonnen hat, deine Karriere nicht zu funktionieren? Du hast jetzt vielleicht auch schon angedeutet, dass vielleicht in Österreich damals, dass du zwar erfolgreich gespielt hast, aber vielleicht noch nicht so professionell gearbeitet wurde. War das ein möglicher Grund oder was waren für dich die Gründe, dass dann in Deutschland plötzlich die Karriere zu stocken begonnen hat?
Ja, also im Nachhinein betrachtet, vielleicht war es nicht so ein günstiger Zeitpunkt, weil ich damals, wie ich gewechselt bin, habe ich eigentlich von den Tore her und vom Spielen her ist es auch nicht mehr so gut gerannt. Also vielleicht hätte ich ein bisschen früher machen sollen, ein bisschen besser gerannt ist, weil ich war dann teilweise auch verletzt, habe nicht mehr so viele Tore gemacht, nicht mehr so viel gespielt, bin dann trotzdem nach Deutschland gegangen, vielleicht nicht mit dem Spiel Selbstvertrauen oder mit den Tore im Hintergrund. Das könnte im Nachhinein betrachtet vielleicht ein schlechterer Start gewesen sein. Aber wie vorher gesagt, natürlich, wenn du ins Ausland gehst, wird es dann noch schwieriger. Da brauchst du natürlich auch jemanden, der auf dich hält, der dich forciert, der dich einsetzt. Das habe ich halt auch nicht in dem Maß gehabt, wie es damals bei Rapid war. Also.
Liegt es auch daran, dass du sozusagen dann weg von zu Hause warst? Ist das dann auch ein Grund, wo du dich dann einfach nicht sozusagen noch mit Leuten austauschen kannst, so wie halt in Wien, wo du dann
Nein, das hat mich, also wie ich nach Wien gekommen bin, war im Prinzip ja allein. Nein, das war überhaupt kein Grund. Also.
Aber was
ist halt die Konkurrenz ist halt immens höher. Ja. Und wenn du als junger Spieler, wenn du dann ein, zwei Mal die Möglichkeit kriegst, du funktioniert nicht, spielst nicht mehr. Bei anderen Vereinen, wo du wirklich einen hast, der vielleicht wollte der Trainer mich nicht unbedingt so und hat keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wenn es dann jemand hast, der dann immer wieder das Vertrauen gibt und von dir überzeugt ist, wird es dann einmal funktionieren. Aber wenn du das einmal reinkommst, einmal von Anfang an spielst, dann machst du kein Tor und dann stehst du wieder draußen, bist wieder weg, ist halt das im Großen und Ganzen auch nicht so förderlich für die Entwicklung.
Und hast du es sportlich unterschätzt? Hast du irgendwie gedacht, jetzt wechsle ich nach Deutschland und werde dort die Welt erobern? Oder wie war deine Herangehensweise? Hast du da, weil das ist ja für viele, die nach Deutschland oder wohin auch immer wechseln, ein Thema. Einige schaffen es nicht und es ist immer die Frage, woran hapert es dann?
Na, erster Linie für mich war es ein großer Schritt, für mich war es eine große Ehre, weil damals, kann ich mich zurückerinnern, hat es nicht so viele Legionäre gegeben, vor allem in Deutschland nicht. Also, weil da war der Andi war noch in Bremen, glaube ich, in der zweiten Liga. Also waren nicht der Weißenberger, Markus war noch. Also es war nicht so viel, wie es heutzutage war. Es war damals auch irrsinnig schwer, ins Ausland zu kommen. Nein, unterschätzt habe ich es auf keinen Fall. Also vom Training her, was ich gesehen habe, wie ich gespielt habe, wie die anderen gespielt haben, denke ich schon, dass ich das Talent oder das Potenzial gehabt hätte, dort zu spielen. Aber ja, teils die Möglichkeiten nicht kriegt, teils vielleicht auch in jungen Jahren zu ungeduldig, dass man es nicht erwarten kann zu spielen. Das sind viele Gründe, warum es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Also einen speziellen Grund gibt es jetzt nicht. Aber natürlich brauchst du da das gewisse Glück, wenn du in die Spiele reinkommst, dass du dann gleich vielleicht ein Tor machst oder dass dann gleich gut funktioniert. Dann ist auch die Situation, wie spielt die Mannschaft in der Meisterschaft? Spielst du mit einem Stürmer, spielst du mit zwei Stürmer? Also es sind so viele Faktoren, was da einen Einfluss drauf haben, ob es dann funktioniert oder nicht. Da kann man sich jetzt eigentlich nicht speziell auf einen Punkt fixieren. Mhm. Fakt ist, dass bei mir im Ausland leider nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. In Österreich ist es besser gegangen, aber ich glaube, das muss man auch akzeptieren.
Mhm. Ich meine, du hast ja auch dann in Hannover Kapitel geschrieben, die natürlich dann nicht so positiv waren. Ich meine, auch das möchte ich da ansprechen. Es gibt diese Geschichte, wo sie den Führerschein weggenommen haben, wo sie dich erwischt haben mit Alkohol am Steuer. War das eine Reaktion als Frust oder hat es dir dann auch ein bisschen an der Einstellung gefehlt oder wie siehst du das jetzt?
Also ich glaube im Großen und Ganzen von der Einstellung her, ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, ich war alles untergeordnet, ich habe mein ganzes Leben für den Fußball aufgeopfert, habe viele Dinge hinten rangestellt. Natürlich war es nicht vorteilhaft, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, man kann Fehler machen, im Fußball hat man Vorbildwirkung, das gehört sich nicht, aber man muss daraus lernen, das ist das Wichtigste. Und im Prinzip, wie lange ist das jetzt her? 2005, sind Jahrzehnte, Jahrzehnte her. Und im Prinzip, es wird immer wieder gefragt, immer wieder aufgekocht. Und ich glaube, ich habe daraus gelernt. Bin jetzt 37 Jahre. Ich glaube, irgendwann hat jeder Recht da, dass man das nochmal abschließt und dass da jetzt nicht immer irgendwie nachgerückt wird, weil es doch schon ein
Nein, also
alter
ich will
Hut,
nicht jetzt,
nein, ich sage nur,
ja.
ein alter Hut ist, es ist schon so viel drüber geredet worden. Und ich habe auch ziemlich viel dazu gesagt und ich denke, es ist alles gesagt und irgendwann sollte man das auch mal, einfach mal belassen.
Du hast ja in dieser Zeit von 2004 bis 2008, habe ich mal jetzt immer angeschaut, hast du das ja vorher aufgezählt, insgesamt für 8 Vereine gespielt und dabei in diesen 4,5 Jahren in Pflichtspielen 8 Tore erzielt. Also wenn man sich das nochmal sozusagen zurück überlegt, das muss ja für einen Stürmer, das muss ja unfassbar frustrierend sein. Wie hast du diese über 4 Jahre sozusagen durchgetaucht? Also wie, wenn ein Stürmer 4 Jahren 8 Pflichtspieltore schießt, das muss ja Wahnsinn sein. Wie hast du das geschafft?
Naja, also wenn man das jetzt, so wie du das jetzt darstellst, in dem langen, längeren Zeitraum sieht, in der Situation kriegst du das ja dann nicht so mit, den Zeitraum. Das heißt, du kommst mal hin, spielst du, dann triffst du wieder mal, hast wieder ein Erfolgserlebnis, aber ich habe auch selber in der Zeit gemerkt, irgendwie, es geht nicht weiter. Es hakt irgendwie, ich komme nie irgendwie in den Spielrhythmus, dass wieder läuft, dass wieder rennt, man arbeitet, man tut alles, man gibt nicht auf. Und es ist im Prinzip nicht besser geworden, sondern eigentlich immer schlecht. Und der Tiefpunkt war dann eben das halbe Jahr wieder in Griechenland war, die Sperre, wo ich 6 Monate gestanden bin. Das war natürlich für mich persönlich der Tiefpunkt. Aber ich habe halt in der Phase und in der Phase davor, habe ich für mich persönlich habe ich eigentlich nie aufgegeben. Ich habe immer weiter gearbeitet, ich habe Privattraining genommen, ich habe mich persönlich weiterentwickelt, ich habe bin allein irgendwo mit Freunden, mit einem Trainer auf den Platz gegangen und habe Einzeltraining gemacht, habe Schusstraining gemacht, weil ich der Überzeugung war, wenn ich was investiere, irgendwann kommt. Aber ich habe nicht gewusst, wann das passiert. Es ist dann nicht besser geworden, sondern eigentlich ist immer irgendwas passiert, schlechter geworden und das in Griechenland war halt dann der Tiefpunkt. Und dann bin ich wieder nach Österreich zurückgekommen. Dann war ich eben beim LASK und dann war wieder ein Trainerwechsel dort. Und dann ist eben der Hans Krankl gekommen und der hat auf mich gebaut. Und es hätte ja in der Situation passieren können, dass irgendein Trainer kommt, der dann sagt, okay, passt, du hast nicht viel gespielt, ich brauche dich nicht, die weg. Aber in der Situation habe ich das persönliche Glück gehabt, dass der Hans Krankl gekommen ist und auf mich gebaut hat. Das hat mir persönlich auch wieder gezeigt, dass du, wenn du weiter arbeitest, nicht aufgibst und immer dran bleibst, egal was passiert, du dann in gewissen Situationen das Glück wieder auf der Seite ziehst. Und ich denke, wenn ich die ganzen Jahre mich hängen nicht lassen, auch die 6 Monate, wo ich in Griechenland war, wo ich kein einziges Match bestritten habe, wo die Spieler schon zu mir herkommen, also was tust du überhaupt da gehabt? Und ich trotzdem extra trainiert habe, das Mannschaftstraining immer da war, privat laufen gegangen bin. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, hätte ich vielleicht in der Situation nicht mehr das Glück gehabt. Und das, was noch dazu kommt, ist, wenn du dann im Spiel die Situationen hast, wo es draus ankommt und du bist dann nicht fit, funktioniert es ja dann auch nicht. Also du musst ja immer schauen, egal, ob es jetzt gut oder schlecht rennt, dass du dein Niveau, dein Level haltest, so gut wie es geht, dass du dann in der Situation, in die Spiele, wo es drauf ankommt, wo du deine Tore machst, wieder das Selbstvertrauen kriegst, dass du dann auch da bist. Und das hat mir die Phase schon gezeigt, sie war zwar schlecht und ist nicht gut gegangen, aber wenn man sie nicht unterkriegen lässt und trotzdem investiert und weiter tut, nicht aufgibt, dass man dann irgendwann belohnt wird. Aber nur leider weiß man nicht, wann das ist. Das ist
Aber
halt
gab es in diesen 4 Jahren
das Schwierigste dann.
auch einmal eine Zeit, wo du gesagt hast, naja, aus, ich beende jetzt meine
Nein, nie.
Karriere und
Nee.
mache jetzt was anderes?
Nein, nie. Also überhaupt nie. Egal was passiert ist, ich habe immer im Kopf gehabt, es wird schon wieder, ich hoffe das wieder. Wie, wohin, welcher Verein, wo das funktioniert, kann ich auch, aber auch nicht sagen können. Aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt. Es hat einfach für mich im Kopf nicht existiert.
Aber das heißt,
Vielleicht war das auch der Grund, dass es dann wieder funktioniert hat.
der Weg zurück zum Erfolg, auch wieder mit dem Tore schießen, den würdest du ganz eng verknüpfen mit dem Vertrauen, das du von Hans Krankl damals gekriegt hast.
Ja, genau, weil wie gesagt, es hätte ja ein anderer Trainer kommen können, der sagt, nein, den brauche ich nicht. Der hat jetzt, weiß ich nicht, 30 Tore geschossen, da in dem halben Jahr also wie ich dann gekommen bin, weil in Klaus Lindenberg haben sie dann auch gleich weggegeben. Ich habe ja auch erst mit dem Rhythmus finden müssen, ich habe ein Jahr fast nicht gespielt. ja nicht so einfach. Ich bin nur trainiert. Und er hat mir einfach das Vertrauen gegeben, er hat gewusst, was ich kann und hat mich gestärkt. Und wie gesagt, es hätte in der Situation ja auch passieren können, jetzt kommt irgendeiner und sagt, nein, den brauche ich nicht. Dann würden wir jetzt vielleicht gar nicht mehr reden miteinander.
Die nächste Station
Also
war
das hat
dann.
schon einen großen Anteil gehabt, dass es dann wieder funktioniert hat.
Die nächste Station war dann Salzburg. Wenn du da zurückblickst, als die Anfrage von Salzburg gekommen ist, ich meine, man hört es immer wieder, wenn Spieler zu Salzburg wechseln, dann wird das finanzielle Argument ja oft genannt. Noch dazu bist ja du einer, der bei Rapid, bei Austria, bei Sturm auch noch gespielt haben. Wie waren deine Überlegungen? Hat es da irgendwelche Skrupel aufgegeben, zu sagen, puh, jetzt habe ich bei Rapid gespielt und Salzburg, das ist immer ein schwieriges Thema. Oder ist das für dich als Profi vollkommen irrelevant gewesen, sozusagen?
Also für mich in der Situation war es einmal über eine Riesenfreude gehabt, weil es für mich auch wieder die Möglichkeit war, nochmal zu einem großen Verein zurückzukommen. Ich bin auch wieder ins Nationalteam gekommen, Europacup zu spielen. Also für mich war es eigentlich schnell klar, dass ich das gerne unbedingt machen will. Natürlich spielt, ich glaube, da müssten die Spieler lügen, natürlich spielt auch das Finanzielle eine Rolle, weil du bist ja im Fußball zeitlich begrenzt. Und du musst ja auch schauen, dass so viel benannt hat, dass du so viel kriegst, wie es möglich ist. Aber in erster Linie ist schon das Sportliche gestanden, weil ich natürlich auch ein ehrgeiziger Mensch bin und noch einmal die Möglichkeit gekriegt habe, im Fußball was zu erreichen. Wie gesagt, Europacup zu spielen, die Meisterschaft zu gewinnen, mit guten Spielern zusammenzuarbeiten, mit Top-Trainer zusammenzuarbeiten und dann in so einen Verein zu kommen. Also, da, ich glaube, da überlegt man nicht lang. Vor allem ist es für mich auch eine Chance wieder gewesen, auch zu beweisen, schau, der schafft es wieder zurück zu einem großen Verein.
Aber hast du
Also,
Rückmeldungen bekommen von ehemaligen Vereinen, Umfeldern, die gesagt haben, da bist du wahnsinnig, du kannst ja nicht für Salzburg spielen? Gab es da irgendwelche Meldungen diesbezüglich, die dich erreicht haben?
na, eigentlich nicht. Also ich denke, gewisse Sachen im Sport, wenn es bei Vereinen bist, kannst du das nicht sagen. Aber jeder, der Fußball spielt und Profi ist, ich glaube, dass es da keinen gibt, der sagt, mach das nicht oder du darfst das nicht machen wegen dem.
Also
Also,
war kein Thema.
na, eher positiv, super, dass du es wieder geschafft hast, gefreut mich. Freut mich für dich, hast du verdient, solche Sachen eher. Also, da hat es keinen gegeben, der sagt.
Und du hast den finanziellen Aspekt angesprochen. Natürlich auch Salzburg, weiß man, zahlt besser als andere Vereine. Gibt ja auch immer wieder die mediale Berichterstattung, die natürlich in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen weniger geworden ist, aber immer doch noch immer, dass ja Fußballer so viel verdienen, dass sie sich nach der Karriere dann mehr oder weniger zurücklehnen können. Ich nehme an, das wird bei dir nicht ganz so der Fall sein, oder?
Also zu dem Aspekt eben wegen dem finanziellen, also wie gesagt, als Sportler bist du zeitlich begrenzt und entweder hast du die Möglichkeit wie, weiß ich nicht, Ronaldo, Messi, die sind fertig, oder du hast die Möglichkeit wie, wenn du jetzt, keine Ahnung, österreichische zweite Liga spielst, bei österreichischen Vereinen weiter hinten spielst, dass du nebenbei was aufbaust. Bei mir ist so, in Salzburg hab ich, muss ich sagen, habe ich sehr gut verdient. Ich habe das Geld nicht rausgekriegt, ich habe geschaut, dass ich es anlege. Privat bin ich sehr gut aufgestellt, ich habe einige Immobilien, ich habe in Graz eine Firmenbeteiligung, also privat selber bin ich sehr gut aufgestellt, weil ich eigentlich immer geschaut habe, dass ich nachhaltig arbeite. Weil mein persönliches, was ich auch gelernt habe, ist das, ab dem Zeitpunkt, wo du aufhörst mit Fußballspielen, hast nichts mehr. Also kommt nichts mehr. Du musst dir bewusst sein, du spielst Fußball, hast ein regelmäßiges Einkommen, wie auch immer, aber wenn du den Fuß sagst, ab dem Zeitpunkt von Montag auf Dienstag, so wie es jetzt bei mir war, kriegst du nichts mehr. Und da musst du so vorsorgen, dass dein Leben geregelt ist.
Jetzt, wie jemand wie du, der so viele Clubs sozusagen erlebt hat, das natürlich jetzt dann kommen mit positiven wie negativen Phasen, was kannst du im Nachhinein gesehen positiv da mitnehmen, dass du so viele Clubs, so viele Plätze, so viele Orte, so viele Länder kennengelernt hast? Was hat oder ist das, wäre das, wenn du jetzt nur bei
Nein,
fünf
es hat im
Vereinen gespielt
Prinzip,
hättest, das gleiche?
es hat alles irgendwie seine Vorteile. Es ist ja schön, wenn das dir möglich ist, dass du lang bei einem Verein bist, du bist mit dem Verein verbunden, was der Leben tut, verbraucht. Bei mir war es eben so, dass ich ziemlich viel umgewandert bin. Und das hat natürlich auch seine Vorteile. Wie du sagst, du lernst neue Menschen kennen, du lernst neue Sprachen kennen, du musst dich dort anpassen, du hast ein komplett neues Umfeld, andere Lebensverhältnisse in den südlichen Ländern. Also es ist schon eine Kunst, sich dort anzupassen. Also ich habe nie Probleme gehabt, ich bin eigentlich mit allen Leuten ganz gut ausgekommen. Mir hat es auch überall getaugt, bei den Vereinen, wo ich war, auch das Leben hat mir getaugt. Und ich habe extrem viel gesehen und ich glaube, das kann man auch niemand mehr nehmen. Mhm. Und ich meine, es ist abdroschen, das sind nicht die ganzen Sprichwörter, wenn man im Internet umschaut, aber es ist einfach die Realität, wenn es nicht so gut geht, das ist einfach die prägendste Zeit, wo du am meisten lernst und was du im Nachhinein am meisten bringt. Mhm. Ich habe es an eigener Erfahrung erlebt und ich möchte es auch nicht missen. Mhm. Obwohl ich es mir eigentlich ersparen hätte können. Das war mein Lieber gewesen, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, erstens, das kann nicht immer gut gehen. Aber wichtig ist, dass du die Phasen durchtauchst.
Mhm. Wir haben ja, das habe ich schon vorher erwähnt, auf unsere User gebeten, Fragen zu schicken, die wir dir dann stellen. Und einer hat halt geschrieben, ob du den Eindruck im Nachhinein hast, noch vielleicht für junge Leute, die jetzt in den Fußball drängen, ob du mit deinem Talent immer so umgegangen bist, wie es notwendig war, oder ob du hättest mehr machen können, weil einige User halt den Eindruck gehabt haben, da wäre mehr gegangen. Noch dazu, wenn man den Saga wieder vom Klang her nimmt, um diesen Sturm mit uns mal ganz Europa beneiden, solche Aussagen gibt es ja auch. War das denn überschätzt von Krankel? War ja medial ein irrsinnig großes Thema. Ist dein Talent bis zu dem, so wie du dich siehst, deine Karriere bestreiten können oder wäre da mehr gegangen?
Nee, erst einmal im Prinzip, es geht immer mehr. Also du kannst immer mehr rausholen. Also ich bin mit meiner Karriere zufrieden. Natürlich war mehr gegangen und du brauchst im Sport auch in gewissen Situationen, wie gesagt, das Vertrauen, dass es funktioniert. Vom Umfeld her, es muss auch irgendwie auch passen und du musst da zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch am richtigen Ort sein. Also ich bin so viele Faktoren eine Rolle, ob du es schaffst oder nicht. Egal, ob du jetzt talentiert bist oder nicht talentiert bist. Also es ist so, wie soll ich sagen, so umfangreich, dass du das jetzt nicht auf das begrenzen kannst, okay, der hat ein Talent, der hätte mehr erreichen können. Also es sind so viele Faktoren, was das entscheiden, ob es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert.
Die du selber beeinflussen kannst, hast du den Eindruck, oder könntest du ein, zwei Situationen nennen, wo du sagst, na, da hätte ich vielleicht im Nachhinein mehr machen können, dann wäre es vielleicht besser gelaufen.
Gegenfrage, wenn man alles richtig macht, hast du dann nicht lange, dass das nicht funktioniert. Ja. Also es ist irgendwie jetzt im Nachhinein schwierig zu beantworten. Natürlich hätte man sich gewisse Sachen sparen können, aber das ist ja noch lange die Garantie, dass es deswegen auch funktioniert. Mhm. Und also das...
Du damals die Saga vom Krankel aufgenommen, das sozusagen in jungen Jahren geheißen hat, und den Sturm wird uns einmal ganz Europa beneiden.
Ich habe es jetzt gar nicht so aufgenommen, also ich habe es gehört und nicht so, wie soll ich sagen, nicht realisiert, aber jetzt nicht so, wie soll ich sagen, nicht so das bemessen, wie es jetzt irgendwie da um und um schwirrt und immer wieder gefragt wird. Der Kranke, jeder, der den Kranken kennt, ist ein emotionaler Mensch. Der hat das aus der Emotion raus gesagt und hat es auch, glaube ich, in dem Moment so gemeint, weil es auch damals gut gerannt ist. Und für mich war es eher eine Ehre, dass er so was sagt über uns. Mhm. Punkt. Was natürlich dann, dadurch, dass dann halt nicht so eintroffen ist, wie man es halt vorgestellt hat oder wie der Sager halt war, haben natürlich auch gewisse Leute Schadenfreude. Und bringe das halt dann immer wieder. Ja. Also jetzt, ja. Wenn du deine, so bleibt man vielleicht auch im Gespräch.
Wenn du deine Karriere jetzt nochmal Revue passieren lässt, hast du zwei, drei Highlights, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Oder?
Nein, es gibt viel. Also ich glaube, dass man es gar nicht im Speziellen so benennen kann. Es gibt viel Highlights, viel schöne Erinnerungen. Ich habe es ja auch schon gesagt, da wie ich bei Sturm Graz das erste Mal in die Champions League gekommen bin, das war ein Riesenhighlight für mich, weil da bin ich in die Schule gegangen. Da bin ich direkt von der Schule hin. Dann.
Wie verarbeitet man sowas als junger Mensch? Ich meine, es gibt ja die Kicker, die dann ein bisschen die Bodenhaftung verlieren. Wie hast du das für dich verarbeitet?
Im Prinzip jeder Unterschied. Es kommt da wahrscheinlich auch darauf an, was für Erziehung du genießt. Bei mir war es eigentlich immer so, wie soll ich sagen, am Platz kannst du ja ausleihen, aber nach außen hin halt dich zurück. Also bleib ruhig, halt dich ruhig, weil es doch viel Neider gibt und was die das dann nicht vergönnen. Also von mir war es daheim eher so von der Erziehung her so eingeprägt, dass ich mich ruhig verhalte, nicht drüber rede, schauen, dass ich nicht auffalle. Und das habe ich eigentlich auch gemacht. Also in der Situation hat es mir nicht gefreut, aber am nächsten Tag habe ich mich eher, muss ich sagen, nicht versteckt, aber eher zurückgezogen, also dass du ja nicht
Dennoch warst du medial schon immer einer,
auffällst.
der aufgefallen
Genau,
ist
ja, immer
und
schon, ja.
polarisiert hat. Also, war das dir dann selber unangenehm? Weil du sagst, du doch eher geschaut hast, nicht so
Ne,
aufzufallen.
es war halt nicht immer so angenehm, weil ich halt nicht so privat eigentlich nicht der Typ bin, der sich so in den Vordergrund drängt.
Es gibt auch, ich
Eher
habe das in
der.
Erinnerung, weil du wirst dich wahrscheinlich auch noch erinnern, es gab eine Sportwoche-Cover. Oder glaube ich in Mönchskutte oder so
Ja,
da warst. Ich meine, das sind ja Sachen, die
das sind halt so Sachen im Nachhinein, wo du eigentlich jung bist und eigentlich auf dich allein gestellt bist. Dann kommen die daher, sagen, das ist gut, das hilft dir, und du machst es dann. Weil du denkst, okay, ey, also einfach schlecht, auch teilweise schlecht beraten, und keiner, der dir da unterstützt, sagt, pass auf, lass das einfach auf die in dem Sinn allein gestellt. Also, wie alt war ich damals?
Ja, sehr
Noch
jung.
keine 20, keine 20 Jahre. Also jetzt im Nachhinein, oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemand vielleicht hilft, unterstützt, dann würde ich ganz was anderes haben sagen. Also, das sind halt vielleicht auch Sachen, was man sich da sparen hätte können, wenn es die nötige, wie soll ich sagen, Beratung gehabt hättest von meinen Eltern, kann man sowas nicht verlangen, weil die ja nicht so in dem Fußball drin sind, im Medialen. Die wissen das ja selber nicht, aber mein damaliger Manager, was ich da gehabt habe, der hätte schon wissen müssen und da besser aufpassen müssen, aber da haben sie auch nicht wirklich viel drum gekümmert. Die wollten einfach ein Geld machen und ja.
Da war da sozusagen der Blick auf die mögliche lustige Schlagzeile oder auf das
Ist jetzt
Geld.
keine Entschuldigung für
Ja.
das, aber also aber trotzdem, man braucht schon eine gewisse Unterstützung oder eine gewisse Führung. Die andere Seite ist, jeder kennt jugendliche Leute. Wie weit kommst du zu den Menschen zu, wie dass er das auch dann zulässt? Das ist halt wieder die andere Frage.
Welche weiteren Highlights würdest du noch nennen? Jetzt haben wir Sturm gehabt,
Ja,
aber.
die Meistertitel, was ich gehabt habe. Dann, was mir auch groß und länger in Erinnerung bleiben wird, ist eben die Saison, wo wir mit Innsbruck nicht abgestiegen sind, wo wir das im letzten Match eigentlich in der zweiten Halbzeit noch komplett gedreht haben. Das war schon ein super Erlebnis, ich glaube auch für alle, weil man darf ja nicht nur das eine Match betrachten, man muss ja die Spiele zuvor, was das eigentlich für Druck ist, Wochen für Wochen, da eigentlich den Weg wieder zurückzufinden, und dann im letzten Match, in der letzten Halbzeit, das noch abzuwenden. Also das war ein großes Highlight für mich persönlich.
Und im Nationalteam, also ich habe gestern ein bisschen so auf YouTube geschaut, ist sofort das Tor gegen Deutschland, gegen den Oliver Kahn auch hier angezeigt worden. Ist das
Ja, das war auf alle Fälle Highlight. Ich meine, wir haben das Spiel dann halt leider, sind wir untergegangen. Aber
da
in
kommt dann immer
Deutschland
der
dürfen wir
berühmte
halt.
Spruch eines jeden Stürmers, ja, mein Tor ist mir nicht so wichtig, weil wir haben verloren. Ist ihm wirklich so auch im Nachhinein betrachtet oder wie siehst du das?
Man, wichtig, also im Prinzip, als Stürmer lebst du von Tore. Du wirst an Toren gemessen, und wenn du gut spielst und du machst kein Tor, wirst du austauscht. Also, nicht wichtig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich glaube, dass jeder Spieler lieber das Spiel gewinnt, bevor er jetzt sagt, er hat das 6-2 gegen Deutschland oder das 3-2 oder bei einem 6-2 Niederlage das zweite Tor gemacht in Deutschland. In dem Spiel nach dem Match. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ist schon eine Freude, wenn man gegen Oliver Kahn ein Tor macht. Also, es war nicht so, dass ich jetzt, wenn ich das 3-2 mache, jetzt zum Malen anfangen, weil es nur das 3-2 ist. Also, man freut sich persönlich schon. Aber natürlich, im Gesamten steht natürlich die Mannschaft drüber, weil du als Stürmer lebst auch natürlich von der Mannschaft. Dass du lieber das Tor eintauschst gegen einen Sieg, das ist natürlich auch logisch.
Wenn wir jetzt schon am Ende unseres Interviews sind, wie wird deine Zukunft aussehen? Du hast ja gesagt, du hast da parallel schon ein bisschen was aufgebaut. Was sind deine Pläne?
Ja, genau, also untätig, wo ich nicht, ich glaube, dass auch jeder Spieler der aufhört einmal die ersten Momente, also schon länger her, mal überlegt, was mag, was taugt er, was interessiert dich, welche Interessen hast, welche Stärken, Schwächen hast du, auf was kannst du aufbauen. Für mich war eigentlich relativ früh klar, dass ich im Fußball oder im Spitzensport, im Leistungssport bleiben möchte. Deswegen habe ich auch geschaut, dass ich mich nebenbei eben weiterentwickle. Wie gesagt, ich habe die Medien- und Kommunikationstraining, Ausbildung mache. Jetzt habe ich mich für das Studium auf der Deutschen Sportakademie angefangen. Das fängt jetzt im April an. Und was ich voriges Jahr im Sommer schon fertig gemacht habe, was auch sehr aufwendig war, war eben die A-Lizenz. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich nebenbei halt noch Fußball spielen habe können, dass ich, wie soll ich sagen, nebenbei was aufbauen habe können, plus ich habe das machen können, was mir Spaß macht. Also das war schon mal ein.
Und siehst du dich schon irgendwo eher als Trainer oder eher, wenn du jetzt auch sagst, du hast eine wirtschaftliche Ausbildung begonnen, eher im Managementbereich oder ist das noch offen?
Ja, einerseits interessiert mich beides, ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Ich arbeite ja mittlerweile schon seit über eineinhalb Jahren in Salzburg bei dem Schulsportmodell, wo ich die Oberstufen betreue und die Buben trainiere, wo ich meine Erfahrung sammle. Also es taugt mir irrsinnig. Das Studium habe ich begonnen, eben um mich auch weiterzuentwickeln, um mir andere Perspektiven zu eröffnen, auch andere Sachen zu lernen, auch das Betriebswirtschaftliche und so. Und ich bin der Meinung, dass man, egal ob man jetzt Trainer ist oder so, dass man immer beides brauchen kann. Also Trainer interessiert mich sehr, ich würde gerne in die Schiene reinkommen. Manager ist auch ein total interessantes Thema. Also es ist auch schwierig jetzt vorherzusagen, welche Richtung die drei beim Fußball kann man sowieso nicht jetzt hundertprozentig genau sagen, aber das wird. Aber dass man sie breiter aufstellt. Nein, jetzt ist einmal so, ich habe jetzt einmal.
Ab Juli bin ich dann, mache ich
das. Nein, im Moment noch nicht. Also das, ja, ich glaube auch, man muss es in gewisse Sachen auf sich zukommen. Und ich denke auch vielleicht dadurch, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, ich beende das Aktive, dass sie dann gewisse Optionen aufmachen werden. Und dann muss man halt überlegen, passt das für mich, passt das nicht für mich.
Ich habe gestern schon eine Fotomontage von dir gesehen. Es gibt ja auf Facebook diesen ersten Roman Wallner Fanclub.
Genau, ja.
Da hat man dich schon als neuen Teamchef gesehen, neben Leo Winkler.
Also, ja. Ja, noch zu früh, die Pro-Lizenz habe ich leider noch nicht.
Ja, und es gibt auch noch immer wieder die Bilder, wo du als Bundespräsidentschaftskandidat, also da war auch schon die Frage eines.
Ja, da brauche ich keine Lizenz, oder?
Ja, genau, zumindest keine Fußball-Lizenz. Ja.
Also 30
Jahre muss man da sein, also das wäre auch.
Wie alt muss man sein?
35, also würdest
du auch. Ja, das geht ja aus.
Ja, passt, dann danke Roman für dieses ausführliche Interview, dass du
Bitte.
Dir Zeit genommen hast.
Nazig Minuten FM.